Wir sind im 1. Samuel, Kapitel 11. Das letzte Mal haben wir gesehen, wie das Volk nach einem König verlangt hat, weil sie so sein wollten wie alle anderen Nationen, wollten so sein wie die Welt. Im christlichen Slang gesprochen. Und Gott hat ihnen einen König bestellt, König Saul, den ersten König Israels. Ein sehr schöner Mann, ein Mann, der Kopf größer war als alle anderen, der ausgesehen hat wie ein Herrscher, ein stattlicher König. Und er hat ihn zuerst persönlich berufen und dann wurde er auch in Mizpah sozusagen vor dem Volk erwählt. Und dann haben wir in den letzten Versen gelesen, dass er einfach nach Hause gegangen ist. Es gab nicht wirklich viel zu tun und so ging er einfach nach Hause. Und ein paar Männer, deren Herz Gott berührt hatte, die sind mit ihm gegangen nach Gibea. Und dann gab es diese ruchlosen Leute im Vers 27, Kapitel 10, die gesagt haben, wie soll der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk, aber er tat, als hörte er es nicht. War eine weise Sache. Heute werden wir sehen, wo der König zum ersten Mal was zu tun bekommt. Wo die erste Herausforderung ist für ihn als König. Und wir werden sehen, dass er diese erste Herausforderung im Gegensatz zu den anderen, die später kommen, sehr gut bewältigt hat und sehr gut gemeistert hat. In Vers 1 lesen wir, und Nahasch, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabesch in Gilead. Nahasch, der Ammoniter. Ammoniter waren Nachkommen von Lot, waren Feinde Israels und die hatten Jabesch eigentlich mehrere Jahre lang beherrscht, bis sie Jephtha, der Richter Jephtha, ihnen das weggenommen hat und es wieder an Israel gekommen ist. Jabesch in Gilead. Nahasch heißt übrigens so viel wie Schlange übersetzt. Netter Name, ne? Schlange. Ich frage mich, wie Eltern zu so einem Namen kommen. Ob die zusammengesessen sind und die Frau gesagt hat, du Schatzi, ich hatte gerade einen Namen auf dem Herzen. Sollen wir unseren Sohn nicht Schlange nennen? Oh ja, genau das habe ich auch gerade gedacht. Auf jeden Fall hier haben wir einen Typen, der heißt Schlange. Vielleicht war er so schlank, keine Ahnung. Vielleicht hat er gelispelt. Und alle Männer von Jabesch sagten zu Nahasch, schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienstbar sein. Also er belagert hier Jabesch. Jabesch hat offensichtlich keine Chance. Und so kommen sie zu ihm und sagen, schließe einen Bund mit uns, wir wollen dir dienen. Es war offensichtlich so eine Situation, wo die Leute gedacht haben, entweder wir kommen alle um und er zerstört alles, oder wir versuchen irgendwie Frieden zu schließen und werden freiwillig seine Sklaven. Aber Nahasch, der Ammoniter, antwortete ihnen, unter der Bedingung will ich einen Bund mit euch schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit Schmach über ganz Israel bringe. Die haben gedacht, vielleicht müssen sie ihm nur dienen, vielleicht Steuern zahlen. Er sagt, nein, ich will euer rechtes Auge von jedem von euch. Und er wollte das tun, damit er Schmach über ganz Israel bringt. Hey, das ist ein Volk von Halbblinden, die waren gedemütigt. Anderer Effekt war, dass er sie unfähig gemacht hat zum Kampf. Ich meine, mit nur einem Auge, da fehlt ja die ganze Tiefenwahrnehmung. Dann haben die in der linken Hand normalerweise ihren Schild gehalten, um ihren Körper zu bedecken. Und wenn dann das rechte Auge nichts sieht, dann ist es ziemlich blöd. Also hat sie kampfunfähig gemacht. Oder das wollte er machen, der Nahasch, die Schlange. Das ist, was Satan, der auch die Schlange ist in der Bibel, das ist, was er in unserem Leben tun will. Er will uns unschädlich machen. Er will uns blind machen. Und er kann das auch nur tun in unserem Leben, wenn wir uns ihm unterwerfen. Jakobus sagt uns, widersteht dem Teufel und er muss von euch fliehen. Aber wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, das ist seine Absicht, dass er uns unfähig machen will in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, dass er uns zumindest halb blind machen will. Da sagten die Ältesten von Jabesch zu ihm, lass uns 7 Tage Zeit, damit wir Boten in das ganze Gebiet Israel senden. Und wenn dann niemand da ist, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Okay, wir sehen, wir haben keine Chance. Es ist besser, dass wir blind durchs Leben gehen als tot. Ich meine, tot kann man nicht durchs Leben gehen, oder? Als dass wir tot sind. Aber gib uns 7 Tage Zeit. Und wir wollen Boten nach Israel schicken. Und wenn uns von denen keiner hilft, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Dann besser blind als tot. Wahrscheinlich hat Nahasch es zugelassen, weil er sich gedacht hat, denen wird eh niemand helfen. Denkt dran, es war die Zeit der Richter. Noch jeder tat, was ihm in seinen Augen recht war, was ihm selbst gefallen hat. Jeder tat das, was ihm gepasst hat. Israel war ein bisschen zerstreut. Es gab noch keine Einheit wirklich in Israel zu dieser Zeit. Und Nahasch hat sich vielleicht gedacht, okay, sollen die rausgehen? Dann wird mein Ruhm überall bekannt werden. Sollen ruhig die Nachricht begleiten. Denen wird eh keiner helfen. Vielleicht hat er das auch deswegen gedacht. Erinnert euch, Jabesch war diese Stadt, wo sie die Frauen geraubt haben. Richter, ich glaube 19, 20, 21, so diese Gegend, diese Geschichte, wo dieser Levit seine Nebenfrau, die ihm entlaufen war oder weggelaufen war, von ihm wieder zurückgeholt hat und sie haben in Gibeon übernachtet. Und die Gibeoniter, die waren pervers und haben gesagt, hey, bring den Mann raus. Wir wollen ihn vergewaltigen im Prinzip. Und dann haben sie seine Nebenfrau da rausgebracht und die haben sie die ganze Nacht vergewaltigt, bis sie gestorben ist. Am nächsten Tag hat er sie heimgetragen, zerlegt in 12 Teile und hat in alle Stämme Israels gesandt. Und Israeliten wurden zusammengerufen, haben gegen die Leute von Gibeon gekämpft, die Benjaminiter waren und den Stamm Benjamin, der denen helfen wollte. Übrigens die Stadt, in der Saul aufgewachsen ist, Gibeon, war hier direkt betroffen. Ist interessantes Detail hier. Und auf jeden Fall haben die alle umgebracht, im Prinzip, und den Stamm fast ausgelöscht. Und dann sind sie aufgewacht und haben gesagt, oh, oh, was haben wir getan? Da waren gerade, ich glaube, 400 Männer noch übrig oder so von dem Stamm Benjamin. Was sollen wir machen? Alle sind tot, wir haben geschworen, dass niemand von uns denen eine Frau geben wird. Und dann sind sie unter anderem auf den genialen Gedanken gekommen und haben gesagt, wer ist denn nicht ins Heer gekommen von den Israeliten? Und sie sind draufgekommen, die Leute von Jabesch in Gilead sind nicht mit in den Kampf ausgezogen gegen Benjamin. Also sind sie hingegangen, haben alle Leute dort umgebracht, bis auf die Frauen, die noch Jungfrauen waren, und haben die geraubt für die Leute in Gibeah. Und vielleicht hat Nahasch sich daran erinnert, hat gedacht, ja, denen wird eh keiner helfen, nachdem die die einmal fast ausgerottet haben, diese Stadt. Und da kamen die Boten nach Gibeah Saul und sagten diese Worte vor den Ohren des Volkes. Und das ganze Volk erhob seine Stimme und weinte, genauso wie der König Nahasch das erhofft hat. Hat Furcht vor ihm verbreitet. Alle haben geheult. Und siehe, da kam Saul vom Feld hinter den Rindern her. Saul war als König gesalbt, aber es gab nicht viel zu tun. Ist wieder nach Hause gegangen, hat dem Papa am Bauernhof geholfen. Und hier kommt er daher. Und Saul fragte, was ist mit dem Volk, dass sie weinen? Und sie berichteten ihm die Worte der Männer von Jabesch. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Verwandte von Saul dort in Jabesch gelebt haben. Sie haben die Frauen von dort geraubt für die Stadt, die Leute, wo Saul herkam. Wahrscheinlich war er verwandt mit einigen Leuten, die dort gewohnt haben. Und wir sehen, der Geist Gottes kam über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Zorn ist nicht immer was Schlechtes. Ich würde sagen, in unserem Fall ist Zorn meistens schlecht, weil unser Zorn meistens ein selbstsüchtiger Zorn ist, weil wir zornig sind, dass uns irgendjemand benachteiligt hat oder dass uns jemand nicht genug wahrnimmt oder uns schlecht behandelt, ist dieser selbstsüchtige Zorn. Aber es gibt einen gerechten Zorn. Das ist der Zorn, den Jesus hatte, wo er die Geldwechsler aus dem Tempel rausgeschmissen hat. Er war zornig für andere, für die Ehre Gottes und für die Leute, die hier von diesen Händlern und diesen Pharisäern von Gott abgehalten wurde. Es war ein gerechter Zorn, Zorn für andere. Und das kann eine starke Emotion sein. Kann uns motivieren. Es gibt Dinge, über die wir zornig sein sollten als Christen. Wenn wir uns die Welt anschauen, wenn wir sehen, dass Kinder ermordet werden, ungeborene Kinder in unserem Land, das sollte uns zornig machen. Wenn wir sehen, wie Ehen zerstört werden, sollten wir zornig sein drüber. Vielleicht, wenn wir unsere eigenen Ehen ansehen und sehen, dass sie nicht das ist, was sie sein sollte, dass der Feind Spaltung reinbringt, dass ihr nicht eins seid, das ist was uns zornig machen sollte. Was wir nicht einfach hinnehmen sollten. Und Zorn kann eine positive Emotion sein, wenn es ein gerechter Zorn ist. Es gibt zwei falsche Arten, mit Zorn umzugehen. Das eine ist, dass wir einfach explodieren und es rauslassen an anderen. Und das ist meistens eine blöde Sache. Das ist meistens nicht sehr konstruktiv, eher zerstörend. Ich war in meiner Jugendzeit ein sehr aufbrausender junger Mann und da ist nie Gutes rausgekommen, wenn ich explodiert bin und Leute angeschrien habe und ausgezuckt bin. Und ich war nicht wirklich glücklich dabei, muss ich sagen. Ich bin so dankbar, dass Gott es weggenommen hat aus meinem Leben. Als ich mich bekehrt habe, das war eins der Dinge, die Gott einfach weggenommen hat, wo ich irgendwann dann drauf kam, hey, ich bin schon lange nicht mehr ausgerastet. Gott mir Frieden geschenkt hat. Mit anderen Dingen braucht er länger. Das ist eine schrittweise Veränderung. Aber manche Dinge, Gott sei Dank, nimmt Gott so ziemlich weg, wenn wir zu ihm kommen. Ich bin froh, dass Gott mich davon befreit hat. Aber das ist ja eine Art, falsch umzugehen. Einfach zu explodieren und wild um sich zu hauen. Ah, ich bin wütend. Auszurasten. Die andere falsche Art, damit umzugehen, ist, den Zorn in dich reinzufressen. Weil dann werden wir bitter. Wenn wir Zorn in uns reinfressen. Und dann kommt es irgendwann, vielleicht Jahre später, wenn irgendein anderer Konflikt da ist. Ja, aber vor 20 Jahren hast du... Oh, oh. Bitterkeit, da müssen wir vorsichtig sein. Aber Zorn kann eine gute Motivation sein, wenn es uns für das Richtige motiviert. Zorn ist eine Emotion. Und sie kann uns motivieren, das Richtige zu tun. Und das ist, was Saul hier tut. Er sieht eine Situation, ist zornig darüber... Und es motiviert ihn, einzugreifen.
Wie hast du gesagt,
Emotionen? Emotionen, Gefühle. Das ist, was Zorn in unserem Leben machen sollte, wenn wir einen gerechten Zorn haben. Wenn wir unsere Familien anschauen und sehen, wir sind so ein starkes Team, wie wir sein sollten. Das sollte uns zornig machen. Das sollte uns motivieren, zu sagen, nein, damit finde ich mich nicht ab. Ich will es angehen. Ich will Versöhnung suchen. Ich will eintreten im Gebet. Wenn wir sehen, dass unsere Kinder nicht mit dem Herrn leben, wie sie sollten, dass Satan sie verblendet hat und sie von der Welt verführt sind, das sollte uns zornig machen, dass wir sagen, nein, ich werde aktiv, ich werde zu einem Fürbitter. Wenn wir Unrecht sehen in dieser Welt, Leid sehen, dass wir sagen, nee, damit wollen wir uns dann abfinden. Ich gehe raus, ich werde diesen Menschen dienen. Zorn kann eine gute Motivation sein. Und es gibt einen gerechten Zorn. In Epheserbrief Kapitel 4 heißt es, zürnt, aber sündigt dabei nicht. Also es ist möglich, zornig zu sein, ohne zu sündigen. Und es steht dort auch, lasst euren Zorn, lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Wieder, nicht in uns reinfressen, diesen Zorn. Epheser 4, gleich der nächste Vers ist es dann. Also nicht reinfressen. Es soll uns motivieren, aber wir wollen es auch nicht auf die lange Bank schieben. Wir wollen gleich aktiv werden. Und der Geist Gottes geriet über Saul, als er diese Worte hörte und sein Zorn entbrannte. Es war ein Wirken von Gottes Geist. Gottes Geist rüstet Saul hier zu, um Befreiung zu bringen. Rüstet Saul zu, um zu dienen. Und dafür ist der Heilige Geist gegeben. Jesus hat gesagt in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Samaria und bis ans Ende der Welt. Deswegen kommt der Geist Gottes über uns. Nicht um irgendeine selbstsüchtige Erfahrung zu haben. Viele Leute verstehen das falsch. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist ist umfallen und komische Dinge tun, hysterisch lachen, bellen, was immer, verrückte Dinge zu tun, irgendeinen emotionalen Trip zu erleben. Darum geht's nicht. Wir werden erfüllt mit dem Geist Gottes. Der Geist kommt auf uns, um uns zum Dienst zuzurüsten. Darum geht's. Chuck Smith hat so einen Ausspruch, wo er sagt, mir ist egal, wie hoch du springst im Geist, ich möchte sehen, wie gerade du gehst, wenn du wieder am Boden bist. Dazu richtet uns der Heilige Geist zu, dass wir so sein können wie Jesus, kontrolliert von ihm zu sein, die Frucht des Geistes in unserem Leben hervorzubringen. Liebe, Freude, Friede, Selbstbeherrschung, diese Dinge, Güte. Dazu rüstet uns der Geist Gottes zu, anderen Menschen zu dienen in der Kraft seines Geistes, weil das können wir nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen seine Zurüstung. Und er nahm ein Gespann Rinde und zerstückelte sie und sandte davon durch Boden in das ganze Gebiet Israels und ließ sagen, wer nicht hinter Saul und hinter Samuel auszieht, dessen Rindern wird es ebenso ergehen. Na, so eine Mafia-Methode, irgendwie die Botschaft rauszubringen. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk und sie zogen aus wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek. Und die von den Söhnen Israel waren 300.000 und die Männer von Juda 30.000. Also relativ großes Heer, 330.000 Mann. Und er sagte zu den Boten, die gekommen waren, so sollt ihr zu den Männern von Jabesh in Gilead sagen, morgen, wenn die Sonne beginnt, heiß zu scheinen, soll euch Hilfe zuteil werden. Und die Boten kamen zurück und berichteten das den Männern von Jabesh und sie freuten sich. Und die Männer von Jabesh sagten, morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dann könnt ihr uns alles tun, was gut ist in euren Augen. Also, kleiner Trick hier, um die in Sicherheit zu wiegen. Oh, niemand hilft uns, morgen gehen wir raus, dann könnt ihr uns die Augen ausstechen, damit die in Sicherheit sind, nicht mit einem Angriff rechnen. Und es geschah am nächsten Tag. Da stellte Saul das Volk in drei Heerhaufen auf, und sie kamen mitten in das Lager um die Zeit der Morgenwache, also erste Tagwache zwischen 2 und 6 Uhr morgens irgendwann. Er überrascht diese Ammoniter im Schlaf oder zumindest wo sie nicht gerüstet sind. Und sie schlugen Ammon, bis der Tag heiß wurde und was übrig blieb, wurde zerstreut, sodass von ihnen nicht zwei beieinander blieben. Also das Heer völlig besiegt, völlig zerstreut. Da sprach das Volk zu Samuel, wer ist es, der gesagt hat, sollte Saul König über uns sein? Gebt die Männer her, dass wir sie töten. Es gibt immer solche Typen, die auf Rache aus sind. Und das ist kein christliches Benehmen. Meine ist die Rache, sagt der Herr. Wir sind nicht berufen, uns zu rächen, wir sind berufen, unsere Feinde zu lieben. Gebt die Männer her, dass wir sie töten. Aber Saul sagte, niemand soll an diesem Tag getötet werden, denn heute hat der Herr Rettung gegeben in Israel. Saul hat sehr weise gehandelt zu Beginn seiner Königschaft, seines Dienstes. Er sagt, ich muss mich nicht rächen. Der Herr hat uns Rettung geschenkt. Und dann, wenn der Herr uns rettet, können wir sein, dass wir dann andere umbringen, über die herfallen, dass wir nicht vergeben. Wie diese Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und dieser Mann, der seinem Herrn, sagen wir, 1 Million geschuldet hat, viel Geld, ihn anfleht, sagt, hab Erbarmen mit mir. Und sein Herr sagt, ja, ich erlasse dir deine Schuld. Und dann geht er raus und lässt den einen ins Gefängnis werfen, der ihm 2 Euro schuldet. Oder so einen ganz kleinen Betrag. Und er ihn anfleht und er hat kein Erbarmen. Auch Epheserbrief heißt es, lasst uns vergeben, weil der Herr uns vergeben hat oder wie der Herr uns vergeben hat. Saul hat hier einen tollen Beginn. Und Samuel sagte zum Volk, kommt und lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Ich mag auch an Saul, dass er ein demütiges Herz hatte. Er sagt, der Herr hat uns Rettung gegeben. Es war nicht ich, es war nicht der tolle König, weil ich König bin und ich euch in die Schlacht geführt habe. Nee, es war der Herr, es war sein Werken. Und Samuel, auch weise, sagt zum Volk, kommt und lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Gott hat seinen König bestätigt. Und jetzt wollen wir das anerkennen und erneuern. Ihn sozusagen offiziell krönen jetzt. Ja, er wurde berufen, ganz persönlich, wo Samuel ihn gesalbt hat. Er wurde auserwählt vor dem Volk, aber jetzt wird er offiziell gekrönt. Er hat sich bewährt. Und das ganze Volk zog nach Gilgal und sie machten dort Saul zum König vor dem Herrn in Gilgal. Und sie schlachteten dort Heilsopfer vor dem Herrn und Saul und alle Männer von Israel freuten sich dort sehr. Saul hat sich bewährt, jetzt wurde er eingesetzt als König, als Leiter. Das ist ein gutes Prinzip. Ist auch bei uns so, wenn jemand den Ruf verspürt, Pastor zu sein. Philosophie bei uns ist, zuerst zu sagen, okay, geh raus, fang an zu dienen. Und wenn wir Gottes Hand über dir sehen, wenn wir sehen, dass Gott es bestätigt, dass Gott dich wirklich berufen hat, dann wirst du ordiniert, dann wirst du eingesetzt. Aber nicht automatisch. Ich denke, das ist eine falsche Tendenz, zu sagen, okay, du studierst Theologie oder machst eine Bibelschulausbildung und dann, wenn du dein Zeugnis in der Hand hast, dann wirst du ordiniert, dann bist du fähig zu leiten, dann bist du fähig, ein Pastor, ein Hirte zu sein. Nee, nicht unbedingt. Ich denke, in der Bibel ist es anders. Wir wollen zuerst sehen, Gottes Ruf auf deinem Leben und dann legen wir die Hände auf, dann bestätigen wir als Menschen. Da ist sowas mit Saul. Er hat sich bewährt und dann hat das Volk ihn bestätigt. Er sagt, ja, wir können diesen Ruf sehen. Und Samuel sprach zu ganz Israel, siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem, was ihr zu mir gesagt habt und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, der König zieht vor euch her. Ich aber bin alt und grau geworden und meine Söhne, siehe, sie sind bei euch. Und ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an, bis zu diesem Tag. Was Samuel jetzt hier tut, ist, er hält so seine letzte öffentliche Rede an das Volk. Er hat Israel geführt, ist vor ihnen hergegangen als Leiter, als Hirte, als Prophet, als Richter, von seiner Jugend an. Und es waren wahrscheinlich hier viele Leute unter dem Volk, die das gar nicht anders gekannt haben. Erinnert euch, Samuel war sehr jung, als er berufen wurde. Teenager. Und jetzt ist er vielleicht in seinen 60ern, 70ern. Und er sagt, ich bin alt und grau geworden. Und viele kennen das gar nicht mehr anders, als dass Samuel der Leiter ist. Aber Gott hat jetzt einen König eingesetzt, so wie das Volk es wollte. Und Samuel ist so demütig, das zu erkennen, zu sagen, okay, es ist Zeit für mich in den Hintergrund zu treten und den anderen, den Gott jetzt eingesetzt hat, ans Ruder zu lassen. Und das ist so weise, wenn wir das tun können. Seht die Demut hier in Samuel. Es ist so schlimm zu sehen, wenn Menschen sich an Positionen festklammern und andere nicht hochkommen lassen, weil sie sagen, das ist meins. Mein, mein, mein. Das ist geistliche Reife, die wir hier sehen in Samuel. Dass er Gottes Wirken sieht und sagt, okay, Saul ist jetzt berufen, weiterzuleiten und ich trete ihn in den Hintergrund. Wir werden später noch sehen, er wirkt im Hintergrund weiter, er betet weiter, er unterstützt weiter, aber er fließt mit dem mit, was der Herr tut. Und das ist eine schöne Sache, wenn wir es tun können. Selbst wenn es heißt, okay, wir verschwinden von der prominenten Position, um andere ranzulassen. Das ist eine wunderschöne Sache, wenn das passiert eigentlich, wenn ein Generationswechsel stattfinden kann. Und andere meinen Dienst übernehmen können. Das ist das Ziel von Jüngerschaft, oder? Leute heranzubilden, dass sie deinen Job übernehmen können. dich selbst arbeitslos zu machen, in einem gewissen Sinn. Das ist das Ziel. Siehe, der König zieht jetzt vor euch her. Ich bin alt und grau geworden, meine Söhne, siehe, sie sind bei euch. Und ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis zu diesem Tag. Hier bin ich, Zeug gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten, das ist dem König. Wessen Rind habe ich genommen? Oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wem habe ich Gewalt angetan? Aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, um damit meine Augen zu verhüllen? So will ich es euch zurückgeben. Also am Ende seines Dienstes sagt Samuel hier nochmal, Leute hier, verzeugen, zeugt gegen mich, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Samuel war ein wunderbares Vorbild. Er war ein wunderbarer Leiter, er hat es vorgelebt. Das heißt, gottesfürchtig zu leben. Und er sagt so zu dem Volk in einem gewissen Sinn, ihr habt keine Ausrede. Wenn der König, den ihr wählt habt, in falsche Wege geht, dann kann er nicht sagen, es ist, weil Samuel ein schlechtes Vorbild war. Oder weil er irgendwo missgebaut hat oder er falsch gehört hat. Nee, das war ihre Wahl, das war ihre Entscheidung. Und ich mag das an Samuel, dass er das sagen kann. Und er sagt, selbst wenn ich unabsichtlich was falsch gemacht habe, dann will ich es euch zurückgeben. Das ist sein Herz. Und sie antwortet, du hast uns nicht übervorteilt und uns keine Gewalt angetan und du hast von niemandem irgendetwas angenommen. Und er sagte zu ihnen, der Herr ist Zeuge euch gegenüber und ebenso ist sein Gesalbter, der König heute Zeuge, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sagten, er ist Zeuge. Ist so eine Art Entlastung. Wie wir beim Vereinstreffen einmal im Jahr den Vorstand oder den Finanzreferenten entlasten. Wir sagen, die Bücher wurden geprüft, es ist alles in Ordnung. Wir finden nichts an dir. Was für ein Zeugnis. Mann, ich wünsche, dass ich das eines Tages, wenn ich alt und grau bin, ich fange schon an damit, habe schon ein paar graue Haare in meinem Bart. Aber ich wünsche mir, dass ich eines Tages das sagen kann, wie Samuel. Leute, ich habe vor euch gelebt, ich bin vor euch gegangen, Zeug gegen mich, wenn irgendwas ist. Und wie wunderbar, wenn du dann hören kannst, wir haben nichts gegen dich zu sagen. Du hast gut geleitet, du hast ein gutes Vorbild. Wir haben nichts in deiner Hand gefunden. Wunderbar. Ich möchte es eines Tages sagen können. Ja, Herr, ich bin treu gewesen, dem Beruf, den du mir gegeben hast. Ich habe ein Leben voll Integrität gelebt. Gutes Vorbild. So wie Paulus gesagt hat, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe das vollbracht, wozu ich berufen bin. Und fortan wartet für mich der Siegeskranz. Wie Jesus gesagt hat, ich habe alles getan, was der Vater von mir wollte. Und jetzt gehe ich zum Vater. Das ist eine wunderschöne Sache, wenn ein Mann, eine Frau am Ende ihres Lebens das sagen kann. Dass wir nicht zurückschauen mit Traurigkeit und sagen, oh Mann, wir haben das verpasst, was Gott vorhatte. Gott hat mir offene Türen gegeben, aber ich habe es nicht genommen. Gott hat mich herausgefordert, Schritte im Glauben zu tun und ich habe ihm nicht vertraut. Gott hat mich berufen, mein Vorbild zu sein und ich habe nachlässig gelebt. Ich möchte nie zurückschauen auf mein Leben. Und ich meine, ich schaue zurück und habe genug Mist gebaut. Aber so vom großen Bild, ich möchte nicht mal zurückschauen und sagen, hey, ich habe mein Leben verschwendet. Leute, lasst uns das jetzt im Auge behalten, jetzt bevor wir noch alt und grau sind. Weil dann ist es zu spät. Dass wir sagen, dort wo wir jetzt sind, wir wollen dem Herrn nachfolgen mit allem, was wir können, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Treu ihm gegenüber leben. Und Samuel sprach zu dem Volk, der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und nun tretet her, dass ich vor dem Herrn mit euch vor Gericht trete über alle Wohltaten des Herrn, die er an euch und euren Vätern erwiesen hat. Also er erinnert sich hier jetzt nochmal an ihre Geschichte. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn um Hilfe. Und der Herr sandte Mose und Aaron und sie führten eure Väter aus Ägypten heraus und ließen sie in dieser Gegend wohnen. Das hat der Herr alles getan ohne einen König. Die sollten nicht glauben, dass, weil sie jetzt einen König haben, jetzt ist der Herr treu, oder weil sie jetzt einen nationalen Leiter haben, jetzt wird Gott sie segnen. Nee, Gott sagt, oder Samuel sagt, Gott war treu die ganze Zeit. Lasst mich nochmal schnell die Wohltaten aufzählen, die Gott für euch getan hat. Gott war treu, das ändert sich nicht nur, weil ihr jetzt einen König habt. Das macht nicht den Unterschied. Aber sie vergaßen den Herrn, Vers 9. Sie vergaßen den Herrn, ihren Kopf, ihren Gott. Ich habe jetzt zwei Wörter auf einmal gelesen. Sie vergaßen den Herrn, ihren Gott. Ich meine, biblisch gesehen war er auch das Haupt, denke ich. Und er verkaufte sie in die Hand Sisaras, des Herrobersten von Hasor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab, und sie kämpften gegen sie. Geschichte der Richterzeit. Das Volk fiel von Gott ab und Gott hat sie gezüchtigt durch ihre Feinde. Auch das hat Gott getan ohne einen König. Das Volk sollte nicht glauben, jetzt weil wir einen König haben, wird alles gut laufen. Oder es hängt ab davon, dass der König treu ist. Nee, Gott sagt dem Volk, guckt euch eure Geschichte an. Als ihr dem Herrn treu wart, hat er sie euch gesegnet, mit oder ohne König, das spielt keine Rolle. Wenn ihr dem Herrn untreu seid, dann wird Gott euch züchtigen als seine Kinder, mit oder ohne König. Gott war ihr König, trotz allem. Da schrien sie zum Herrn und sagten, wir haben gesündigt, wir haben den Herrn verlassen und dem Baalim und Astaroth gedient. Nun aber errette uns aus der Hand unserer Feinde, dann wollen wir dir dienen. Da sandte der Herr Jerubal, Gideon, Bedan, wird im Richterbuch nicht erwähnt, viele glauben, dass er vielleicht Barak ist, Jephtha und Samuel, er war der letzte Richter, und er rettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum, sodass ihr sicher wohnen konntet. Als ihr umgekehrt seid zum Herrn von eurem Götzendienst, da hat Gott euch gesegnet. Ohne König. Er hat das alles ohne König getan. Als ihr aber sah, dass Nahasch, der König Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen. Obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Jetzt erinnert er sie an ihre jüngste Geschichte hier. Haben sich bedroht gefühlt von Nahasch. Und sie hatten keine nationalen Leiter, sie waren nicht so national geeint. Wir wollen sein, wie die Nationen sind. Wir wollen einen König haben. Ich sage, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Und nun siehe, da ist der König, den ihr wählt und den ihr erbeten habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient und auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und dem Mund des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Gottes Handeln hat sich nicht verändert. Ob mit König oder ohne König. Wenn sie dem Herrn treu sind, dann wird er sie segnen. Wenn sie dem Herrn untreu sind, dann wird er sie züchtigen als liebender Vater. So tretet jetzt dazu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist jetzt nicht die Weizenernte? Ich will dem Herrn anrufen, dass er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das ihr darin begangen habt, euch einen König zu erbitten. Groß ist in den Augen des Herrn. Das war keine gute Motivation. War nicht richtig, einen König zu erbitten, sein zu wollen wie die anderen Nationen. Und der Herr wird euch jetzt ein Zeichen geben. Es war die Zeit der Weizenernte. Mai, Juni, eine sehr trockene Zeit normal, unüblich, dass ein Gewitter kommt, hat auch ihre Ernte bedroht. So ein kleiner Wink mit dem Zeigefinger hier von Gott. Und Samuel rief zu dem Herrn und der Herr sandte an ihn im Tag Donner und Regen. Erinnert mich an Elia, hier die Macht des Gebets, sehen wir hier. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr, und das ganze Volk sagte zu Samuel: Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Denn zu all unseren Sünden haben wir das Böse begangen, einen König für uns zu erbitten. Ich frage mich, wie der Saul sich gefühlt hat dabei. Wir haben das Böse getan, einen König zu erbitten. Vielleicht hat er sich gedacht, oh Mann, ich wünschte, ich wäre nie, ich bin ja eigentlich nur zwei Eseln suchen gegangen. Samuel aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nicht erretten können, weil sie nichtig sind. Denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Fürchtet euch nicht, sagt Samuel. Ihr habt zwar Böses begangen, aber fangt jetzt an und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Folgt nicht mehr den Götzen nach, die euch nicht retten können. Nur der Herr kann uns retten. Nicht die Götzen, nicht diese falschen Sicherheiten, die wir in unserem Leben denken zu haben. Mammon, Geld, weil ich viel auf dem Konto habe, das ist meine Sicherheit. Hey, das kann in einem einzigen Tag weg sein. Oder meine Aktien oder mein Rentenfonds. Der Herr allein ist fähig zu retten. Ohne Jesus sterben heißt alles verlieren. Mit Jesus sterben heißt alles gewinnen. Nur er kann retten, im wahrsten Sinn des Wortes, uns von unserer Entfremdung, von unserer Trennung von Gott. Ihr habt zwar dieses Böse getan, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Das ist wichtig. Manche Leute sind festgekettet in ihrer Vergangenheit, haben Bockmist verzapft, missgebaut, gesündigt und kommen nicht drüber weg und sind festgekettet. Ich habe missgebaut in meinem Leben. Und manchmal erinnert uns der Feind an diese Sachen. Satan, und verdammt uns. Sagt, ah, Gott kann dich nicht gebrauchen und Gott wird dich nicht lieben. Er ist fertig mit dir. Und wir können hängen in diesen Dingen der Vergangenheit, in unseren Sünden, in den Dingen, wo andere Menschen uns verletzt haben. Und das kann uns völlig lähmen und völlig ineffektiv machen für jetzt und heute. Und Samuel sagt hier: Ihr habt zwar Böses begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen. Dient ihm jetzt mit eurem ganzen Herzen. Wir können die Vergangenheit nicht rückgängig machen. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir zu Jesus kommen, dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. Und dann können wir mit dem Paulus sagen: Ich vergesse es, was hinter mir liegt, und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und ich jage auf das Ziel zu. Meine Berufung in Jesus ist unsere Entscheidung. Wir wollen heute effektiv sein für den Herrn. Wir wollen ihm heute dienen mit unserem ganzen Herzen. Lasst euch nicht verdammen, lasst euch nicht unschädlich machen, verfügbar zu sein für ihn wegen vergangenen Fehlern und Sünden. Das heißt, denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namen willen nicht verlassen. Ich mag das an Gott. Selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu, weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist treu. Und es ist nicht, weil Gott runtergeschaut hat und gesagt: Oh, die sind so süß, ich muss sie retten. Nee, er sagt, um seines großen Namens willen wird er sie nicht verlassen. Gott hat Freude daran, uns zu retten. Er hat Freude daran, uns Gnade zu schenken, das, was wir nicht verdienen. Das ist sein Charakter, das ist seine Natur. Ich mag das, was David erzählt hat. Gnade Gottes. Das heißt nicht nur, dass Gott uns liebt, weil er Gott ist, sondern er mag uns. Er mag uns, weil wir seine Kinder sind. Es freut Gott, uns Gnade zu zeigen. Es macht Gott Freude, Menschen zu retten und zu seinen Kindern zu machen. Und das Angebot steht für alle. Jeder, der Jesus persönlich einladet, in sein Leben zu kommen und sagt: Jesus, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast und ich nehme das an, das soll für mich gelten, komm in mein Leben, rette mich. Der wird gerettet werden. Der wird in Beziehung kommen mit Gott. Er ist der Retter. Die Götzen sind nichtig, heißt es. Die können nicht retten. Aber Jesus ist fähig zu retten. Und er wird uns nicht verlassen. Wegen seines Namens willen. Wegen seinem Charakter. Wegen dem, wie er ist. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es hat dem Herrn gefallen, uns zu seinen Kindern zu machen. Apostel Johannes schreibt uns, seht, welche Gnade Gott uns geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Oder welche Liebe Gott uns geschenkt hat, so heißt es, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Es freut Gott. Und das ist unsere Reaktion. Wir wollen ihm dienen aus dem Grund, weil er uns lieb hat. Und weil er uns gerettet hat und weil er so gut zu uns ist. Das ist der Sinn unseres Lebens. Im Westminster-Bekenntnis, ein ganz berühmtes reformatorisches Bekenntnis. In dem ersten Absatz heißt es, das Ziel des Menschen oder der Zweck des Menschen ist, Gott zu lieben und ihn zu verherrlichen. Das ist, wozu wir da sind. Und Gott sagt uns nicht, dass wir ihm dienen sollen mit unserem ganzen Herzen, weil er ein Sklaventreiber ist. Und er weiß, dass das ist, wo wir Fülle finden in unserem Leben. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Wunderbares, als Gott zu dienen. Das macht unser Leben reich. Und das macht unser Leben groß. Wie Jesus gesagt hat, das erste Gebot, liebe Gott mit allem, was du bist und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist, worum es in unserem Leben geht. Und dann werden wir heile und erfüllte und frohe Menschen sein, wenn wir so leben. Wenn wir uns nicht verdammen lassen aus der Vergangenheit, wenn wir uns nicht zurückhalten lassen, sondern wenn wir jeden Tag aufstehen und sagen, heute ist ein Tag, da werde ich dir dienen, Gott. Er dir nachfolgen mit ganzem Herzen. Auch was mich betrifft, fern sei es von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Samuel ist so treu. Es hat zu mir gesprochen. Ich muss mehr beten für euch. Ich sage, es ist eine Sünde für Leiter, nicht zu beten, Fürbitte zu tun, einzutreten. Und ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Wo hat Gott dir Menschen anvertraut? Als Eltern, als Männer ganz besonders, als Leiter unserer Familie. Lass uns das nicht vernachlässigen, dass wir eintreten für die, die Gott uns anvertraut hat. Dass wir lehren, dass wir leiten mit unserem Vorbild. Unsere Familien um Jesus versammeln. Ich werde nicht aufhören, für euch zu bitten, sondern ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Darauf kommt es an in unserem Leben. Fürchtet den Herrn und dient ihm mit eurem ganzen Herzen, ehrlich, in Wahrheit. Denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Deswegen wollen wir ihm dienen, weil er so gut zu uns ist und immer gut zu uns war. Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden. Der König wird euch nichts helfen, wenn ihr nicht mit dem Herrn lebt. Das ist, wo Fluch und Segen ist in unserem Leben. Hat sich nicht geändert, hat er schon im Gesetz gesagt, der Herr zu ihnen. Ihr könnt mit Gott leben und gesegnet werden, ihr könnt Gott ablehnen und den Fluch erben. Die Konsequenzen eures Handelns ist unsere Wahl. Lasst uns weise sein und lasst uns inspiriert sein von Samuel, einem gottesfürchtigen Mann, einem gottesfürchtigen Leiter. Ich bete, dass wir eines Tages sagen können, hey, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe es vollbracht, wozu ich berufen bin. Ich war treu. Und keiner kann aufstehen, was gegen uns vorbringen. Und lasst uns Leute sein, die Gebet nicht vernachlässigen. Und die dem Herrn dienen jeden Tag unseres Lebens. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch, dass wir deinen Charakter hier sehen. Dass du ein Gott bist, der es liebt, seine Kinder, sein Volk zu segnen. Und der so gut zu uns ist, so gnädig, Herr, der uns das gibt, was wir nicht verdienen. Nicht wegen uns, sondern trotz uns. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Herr, ermutige uns heute. Gib uns neue Visionen. Neues Herz, neues Feuer dafür, dir zu dienen und mit dir zu leben jeden Tag. Darum bitte ich in Jesu Namen.
Amen.